SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. George Wirsch hat sich gefragt, wo Robert Redford mit The Company You Keep hinzielt. Ich stelle Paolo Sorrentinos La Grande Bellezza vor und dazu machen wir einen kleinen Kinoausflug nach Rom. Und schließlich schauen wir, was Noah Baumbach und Greta Gerwig mit ihrer Frances Ha in New York anstellen. Dazu, wie immer, die Kurztipps und eine verhängte Tonspur mit Auflösung am Ende.
Hua!
Hier also die fünf Filme, die Sie so bald wie möglich und vor allem vor allen anderen sehen sollten. Frances Ha von Noah Baumbach. Ein schwarz-weißes Denkmal für all jene, welche von einer Künstlerkarriere in der Großstadt träumen und sich schließlich mit ihrem wirklichen Leben arrangieren müssen. La Grande Bellezza von Paolo Sorrentino. Der interessanteste italienische Filmemacher scheitert höchst ehrenvoll mit seinem grandiosen Versuch, Fellinis Phantome zu beschwören. Sehr sehenswert. Au bout du compte von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri. Prinzessin sucht Prinzen und findet einen Wolf. Ein märchenhaftes Personenkaleidoskop, unverkennbar von der Marke Jaoui Bacri. Child's Pose von Karin Peter Netzer. Ein 35-jähriger Sohn und seine unerträgliche Helikoptermutter in Bukarest, ein Familien-, Klassen- und Geschlechterdrama mit diesem rumänischen Realitätstouch, der unter die Haut geht. Der Goldene Berlinale Bär von 2013. Tango Libre von Frédéric Fontaine. Das Drehbuch stammt von Hauptdarstellerin Anne Polisewicz und der Film dreht sich um eine Frau, drei Männer im Gefängnis und Tango-Lektionen eben dort. Sehr seltsam, sehr stark. Und nun wandeln wir wieder einmal auf Tonspuren. Leihen Sie mir Ihre Ohren für einen Ausflug in die große Vergangenheit des Kinos.
All right, folks, showtime.
Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
Attention, please. Guido, sua Eminenza, ti aspetta. Ripetiamo. Guido, sua Eminenza, ti aspetta.
Ecco gli abiti, si vesta, faccia presto, dottore, mi raccomando. Il cardinale la sta già aspettando. Gli dica tutto, gli confidi tutto. Non gli nasconda niente. E se crede, dottore, metta una parolina buona anche per me. Per me, dottore.
È un'occasione d'oro, amici calzoni, il cardinale, ma che fortuna, ti ha portato tutti i permessi, tutto, pure il divorzio mio al Messico, ma ci pensi? Me fai il divorzio al Messico qui, mi raccomando, a te non te può dire, no?
Ma soprattutto mostrati devoto, buttati in ginocchio, bacia l'anello, piangi, di che sei pentito, avere la loro benevolenza significa ottenere tutto quello che ti serve nella vita, dammi retta,
Guido. Guido, mi raccomando, siamo nelle tue mani, mi raccomando.
Soltanto 5 minuti.
Ich weiß, es war schon einfacher, aber es war auch schon viel komplizierter. Hören Sie uns einfach weiter zu und die Lösung kommt von selber. Spätestens am Ende der Rolle. Zum dritten Mal in seiner Karriere übernimmt Robert Redford eine Hauptrolle unter seiner eigenen Regie. In The Company You Keep spielt er einen Anwalt, der begangene Straftaten in seiner linksradikalen Jugend mit einer neuen Identität vertuscht, aber natürlich von der Vergangenheit eingeholt wird. George Wirsch.
I was hoping for a little bit more. Hey, Nick, old friend, how are you? How have you been these past 30-odd years?
Schön, dich zu sehen. Rund 30 Jahre ist es her. Ja, ganze 30 Jahre lang haben sich die beiden Freunde nicht gesehen und das hat seinen Grund. Einer von den beiden hat zu diesem Zeitpunkt sämtliche Spuren seiner Identität verwischt und ist untergetaucht. Nick Sloan, gespielt von Robert Redford, war in seiner Jugend ein linksradikaler Aktivist, kämpfte mit Gewalt für soziale Gerechtigkeit und gegen den Vietnamkrieg, verübte Anschläge mit Sachschaden. Heute arbeitet er unter einem neuen Namen als Bürgerrechtsanwalt und ist ein alleinerziehender Vater einer 11-jährigen Tochter. Doch er wird immer noch vom FBI gesucht und als eine Lokalzeitung seine Vergangenheit aufdeckt, ergreift er die Flucht. Vor allem will er beweisen, dass er nicht schuld ist an einem Todesfall, der ihm zur Last gelegt wird. Doch das kann er nur, wenn seine alten Mitstreiter ihm helfen. So erzählt klingt The Company You Keep wie ein routinierter US-Polit-Thriller, allerdings mit einer pikanten Note. Der Good Guy des Films, die Figur des Sympathieträgers Robert Redford, war früher an Aktionen beteiligt, die man getrost als terroristisch bezeichnen kann. Da fragt man sich natürlich, ist The Company You Keep wirklich ein Film, der zerstörerische Militanz gutheißt, verharmlost oder rechtfertigt? Man durfte gespannt sein, wie der bekanntlich linksliberal eingestellte Redford mit der Thematik umgehen würde. Nun, es wird viel über Politik geredet in The Company You Keep, aber vor allem halt über die Politik der 70er. Es war eine andere Epoche damals, die Empörung über den Vietnamkrieg und über Rassendiskriminierung war gesellschaftlich verankert und der Glaube an eine bessere Welt, und sei sie auch nur mit Gewalt möglich, bestand. Kurz, der Diskurs des Films ist eher sentimental als politisch brisant. Er beschäftigt sich nur sporadisch mit den sozialen Ungerechtigkeiten der Jetztzeit. Immerhin antwortet Susan Sarandon in einer Nebenrolle als geständige Ex-Aktivistin dann doch auf eine der spannendsten Fragen des Films, nämlich, würdest du heute immer noch auf diese Weise protestieren?
Would you do it again?
If I didn't have kids and old parents that I love... Yeah, I would do it again.
Ja, ich würde es wieder tun, wenn ich keine Kinder und keine Familie hätte, sagt Sarandons Figur. Und damit spricht sie aus, worum sich der ganze Film The Company You Keep letztendlich dreht. Die Familie, das Elternsein hat die Aktivisten von der militanten Gewalt abgebracht. Das gilt natürlich auch für Redfords Figur und dessen Tochter. Sich also nur noch um seine Nächsten zu kümmern, statt gleich um die ganze Weltbevölkerung, auch das ist natürlich eine Botschaft, wenn auch keine mit Sprengpotenzial.
George Wirsch zu Untergrundaktivismus und Familienwerten in Robert Redfords The Company You Keep.
Hua! Es gibt Städte auf der Welt, die haben wir im Geschichtsunterricht oder im Kino kennengelernt, lange bevor wir sie selber besuchen konnten. Eine von denen ist natürlich Rom. Die ewige Stadt wird sie auch genannt und besungen wurde sie nicht nur von antiken Dichtern, sondern auch immer wieder von Drehbuchautoren und Filmemachern. Ein völlig neuer Film, der in Rom und mit Rom spielt, läuft heute bei uns im Kino an. La Grande Bellezza von Paolo Sorrentino. Bevor uns aber unser Filmredaktor mehr dazu erzählt, hier ein paar Erinnerungen an das ewige Rom des Kinos. Roman Holiday von 1953 hat die Stadt am Tiber für ewige Zeiten zur Stadt der seufzenden Liebe gemacht. Mit Audrey Hepburn als Prinzessin mit Freiheitsdrang und Gregory Peck als Reporter, der ihr die Stadt zeigt. Bis es am Abend gilt, Abschied zu nehmen.
I don't know how to say goodbye. I can't think of any words.
Don't try.
Aber zu den unvergesslichen Bildern aus Rom gehört natürlich nicht nur Audrey Hepburn auf der Vespa, sondern auch Anita Ekberg im Trevi-Brunnen in Fellinis La Dolce Vita oder Marcello Mastroianni, der als alter Ego des Regisseurs durch die Stadt hetzt auf der Suche nach Inspiration in Otto Emezzo. Und dabei hat nicht nur Fellinis filmischer Blick unser Rombild geprägt, sondern natürlich auch die Musik seines Hauskomponisten Nino Rota. Thank you. Ja, vom Rom Fellinis, wie es hier Nino Rota mit seiner Musik zu Otto Emezzo evoziert, können Filmliebhaber und Filmemacher fast nur noch träumen. Einer, der es versucht hat, ist Paolo Sorrentino. Mit seinem Lieblingsschauspieler Toni Servillo in der Hauptrolle hat er La Grande Bellezza inszeniert. Einen modernen Kinotraum mit historischen Wurzeln. Filmredaktor Michael Sennhauser.
La Grande Bellezza spielt in Rom, mit Rom. Mit der oft besungenen Schönheit der ewigen Stadt und durchaus auch mit seiner modernen Fratze. Der Mann, der uns durch dieses Rom führt, wie einst Marcello Mastroianni bei Fellini, ist Cep Gambardella. Schriftsteller, Dandy, journalistische Edelfeder, gespielt vom unvergleichlichen Toni Servillo.
Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto. Quasi senza rendermene conto.
Als ich mit 26 Jahren nach Rom kam, bin ich, ohne es wirklich zu merken, dem Sog des Partylebens verfallen. Aber ich wollte nicht einfach irgendein Partygänger sein. Ich wollte zum König der Partyszene werden. Ich wollte an den Festen nicht nur teilnehmen können, ich wollte sie ruinieren können.
Volevo avere il potere di farle fallire.
Der Film spielt in den Tagen rund um den 65. Geburtstag des melancholischen Helden und er wechselt von ekstatischen Party- und Massenszenen zu intimen oder grotesken Momenten in der ewigen Stadt, bevölkert von geheimnisvollen Schönheiten, einer zwergwüchsigen Verlegerin, Altkommunisten und Nachtschattengewächsen. Die Handlung ist nebensächlich. Der Film ist eine melancholische Orgie, eine Suche nach den Phantomen von Fellinis Rom, den Gespenstern von La Dolce Vita. Aber das macht auch den Film selber zu einer Art epigonalen Gespenst, einem Fellini-Abklatsch, wenn auch nicht ohne Reiz. Am Anfang sei bloß die für sich genommen verdienstfreie Idee einer losen Sammlung von Ideen und Anekdoten gestanden, sagt Regisseur Paolo Sorrentino.
Raccolta negli anni di piccoli aneddoti, di personaggi, di suggestioni che tra loro non avevano un legame o comunque non avevano una dignità.
Erst die von Toni Servillo gespielte Figur gebe dem Ganzen eine Struktur und einen Sinn.
E l'idea vera che ha conferito, spero, dignità e senso al film è proprio l'idea del personaggio interpretato da Toni.
Und Toni Servillo, dessen Figur natürlich fast alles den einst von Marcello Mastroianni gespielten Fellini-Figuren verdankt, meint, dieser Cep Gambardello lebe als Schriftsteller seine eigene Autobiografie, eher als dass er sie schreibe.
Ich glaube, dass Cep ein Écrivain ist, der seine eigene Autobiografie lebt. Es ist eine Methode d'écriture. No, e ça c'est l'abilité compositive de Paolo.
Das sei eine schriftstellerische Methode und die entspreche der filmischen Kompositionsmethode von Regisseur Paolo Sorrentino. Natürlich könne der Film seine Bezugnahme auf Fellini nicht verleugnen, aber es gäbe einen wesentlichen Unterschied, sagt Schauspieler Toni Servillo. Fellini habe Rom wohlwollend vom sicheren Balkon herab betrachtet.
Fellini ha guardato Roma appoggiandosi dolcemente ad una balaustra. Paolo questa balaustra non l'ha trovata ed è caduta nella tromba delle scale di questa modernità.
Paolo Sorrentino habe dieses Geländer nicht mehr vorgefunden. Sein Film sei nun eher ein Sturz über die Treppen der Modernität. Toni Servillo hat damit wohl recht. Das Rom von La Dolce Vita gibt es nicht mehr, falls es je existiert hat. Damit wäre La Grande Bellezza sozusagen die Suche nach der Schönheit der Erinnerung. Das trifft in der Tat die melancholische Stimmung dieses ebenso grandiosen wie ehrenvoll gescheiterten Filmes.
Well, Baumbach or Baumbach. In Germany, I guess, Baumbach. I say Baumbach usually. Yeah.
Noah Baumbach ist New Yorker. Drehbuchautor und Filmemacher. Mit seiner Lebensgefährtin als Star und Co-Autorin hat er den Film Frances Ha gedreht. Auch sie hat einen deutschen Namen, ist aber nach eigenem Bekunden Amerikanerin durch und durch.
Greta Gerwig. Gerwig.
Yeah. Do you have German ancestry then?
Yeah, I do. I don't speak German, sadly. I am a disgrace.
Sie habe zwar deutsche Vorfahren, spreche aber zu ihrer Schande kein Deutsch, sagt Greta Gerwig. Die Koketterie, sich selber als Disgrace, als Schande zu bezeichnen, kann sich die 30-jährige Schauspielerin mittlerweile leisten. Seit ein paar Jahren gilt sie als aufregendste Leading Lady der Independent-Szene. Und nachdem Woody Allen sie letztes Jahr als Sally besetzt hat in seinem To Rome with Love, bietet ihr auch Hollywood mehr an als die bisherigen kleinen Charakterrollen. In der heutigen Reflexe-Sendung reden wir über Frances Ha, den kleinen, aber ungemein dichten und lebendigen Schwarz-Weiß-Film, mit dem Baumbach und Gerwig all jenen ein Denkmal setzen, die von einer Künstlerkarriere in der Großstadt träumen und sich schließlich mit ihrem wirklichen Leben arrangieren müssen. Mein Name ist Michael Sennhauser. Ich habe Noah Baumbach und Greta Gerwig nach ihrer Europapremiere an der Berlinale im Februar getroffen. Aber erst einmal besuchen wir die Titelheldin Frances Ha und ihre Freundin in New York. Frances Ha setzt ein mit den schwarz-weißen Bildern von zwei jungen Frauen im Central Park in New York. Sie spielen Ringkampf. Sie sitzen da und reden, sie rennen durch die Nacht und sie lachen. Frances und Sophie sind Freundinnen und Roommates, das heißt, sie teilen sich die Wohnung. Später sehen wir Frances mit ihrem Freund Dan. Er zeigt ihr Fotos von mexikanischen Nacktkatzen. Seine Idee ist, zwei davon zu kaufen, denn Frances hat eine Katzenallergie und er möchte mit Frances zusammenziehen.
It's hairless?
No, it has fine curly hair. There's this house in Westchester. The basement is all Cornish Rexes. It smells awful. The top floor is Siamese cats.
I'm allergic to cats.
They're hypoallergenic. This is a special Frances kitty.
Aber Frances kann nicht. Schließlich hat sie Sophie versprochen, die gemeinsame Wohnungsmiete zu erneuern.
You're mad.
I'm not mad. I'm disappointed.
I feel bad.
Stop feeling bad. Frances, I asked you to move in with me. You said no.
But I can't.
You can. You don't want to.
Und das war's dann mit Dan. Die Trennung stand allerdings schon lange an und Frances macht erstmal Party. Während vergleichbare Filme in Kapitel mit Wochentagen oder einem Datum eingeteilt sind, ist Frances Ha mit Zwischentiteln unterteilt, welche die aktuelle Wohnadresse der Titelfigur nennen. Frances driftet durch Manhattan und ihr Leben verfolgt den Traum einer Tanzkarriere. Solche Geschichten erzählt auch Hollywood. Aber anders, künstlicher, ultimativ erfolgsorientiert und ganz bestimmt nicht mit derart unzensierten Dialogen, zum Beispiel über Sex, wie sie Frances und Sophie führen.
Me and Dan don't have sex anymore. Didn't have sex anymore.
Yeah, that's why you broke up.
And if it happens, he would just... He only had one way he could finish.
Mm, I hate that.
It was always with me facing flat on the bed from behind, which just... Everything that matters is covered up.
It's like with me and Patch.
Yo, Patchy!
Sup, bra? The way he always likes to come in my face.
Yeah, classy.
Sex von hinten, bei dem alles, was zählt, verdeckt ist, das ist ebenso sehr ein Zeichen für eine bevorstehende Trennung wie die Praxis, welche Sophies Macho-Freund bevorzugt. Schließlich aber geht es in dem Film darum, dass Frances irgendwo ankommt, in einer eigenen Wohnung und bei einer eigenen Bestimmung. Das dauert allerdings, denn als ihr die wohlmeinende Chefin ihrer Dance Company das Sekretariat als Dayjob anbietet, mit dem Hinweis darauf, dass ihre Talente sie eigentlich zur Choreografin prädestinieren würden, reagiert Frances erstmal empört.
Listen, you want to take over Nancy's position?
Nancy, who works in the office?
She's pregnant.
Oh, no, I don't. Who told you that?
No, I'm asking you. I assumed you're not keeping on with the company. I mean, you don't want to be an apprentice for the rest of your life.
Nope.
You know, you should think about putting your own stuff together.
Like how?
Like your own work.
Oh, no, I kind of gave that up after college. Plus, that was basically like cheerleaders doing my choreography.
I always liked the stuff you did, even for the kids.
Frances Ha ist ein Film über Karriereträume, über New York, über junge Erwachsene. Und Frances Ha ist ein kleines Kunstwerk in Schwarz-Weiß, das die 80er Jahre ins Heute transferiert, ohne dabei zu lügen oder zu beschönigen. Frances Ha ist einer jener vielen Filme über struggling artists, über Künstler auf der Suche nach einer Karriere, von denen wir als Publikum offensichtlich nie genug bekommen. Und ihm gehe es genau gleich, sagt Noah Baumbach. Obwohl er mittlerweile ein paar schöne Filmerfolge vorweisen könne, kämpfe er inwendig noch immer mit irgendetwas.
Well, even as a filmmaker, I think I feel similarly. I don't get tired of those stories either. I think, even though I've had some success as a filmmaker, I still relate to this. You know, something's always struggling inside me, and I always relate to that time when you're first, you know, starting out, and you're kind of figuring out who you're going to be and what you're going to do.
Irgendwo spreche das doch alle Menschen an. Jeder von uns hat sich einst gefragt, wo er mit seinem Leben hin will. Und das Spannende an künstlerischen Ambitionen sei doch, dass man sich als junger Mensch unzählige Varianten vorstellen könne.
I think it's interesting with artistic ambition, because when you're, you know, in college or in your 20s, it's almost like you're thinking, oh, I might be a dancer, a poet, a writer, a filmmaker, you could be everything at once, and then there's a point where you have to kind of decide.
Und irgendwann müsse man sich eben entscheiden. Für die Filmheldin Frances Ha, sagt Noah Baumbach, sei das besonders schwierig. Tanzen sei auch etwas Physisches, das brauche mehr als bloße Willenskraft.
Of course, for Frances, it's one of the most difficult things, because it's out of her control. Dancing is, it's also physical. It's not something you can just will into reality. And so I think that made her struggle even more interesting to me.
Warum aber träumen amerikanische Filmkünstler immer von einer Karriere in New York? Warum nicht, sagen wir, in Boston, frage ich Noah Baumbach.
In Boston? Well, I'm sure there must be. I think New York represents so many things to so many people. And it's interesting actually showing the movie in Berlin now, because Berlin is now a place that people go to the way they used to go to New York, which is you can live in Berlin and be an artist and you can struggle and still live okay.
In Boston gäbe es sicher auch solche Träume, meint Baumbach. Aber New York habe eben seinen eigenen Mythos. Wie schließlich heute auch Berlin, die Stadt, für viele Menschen. Die Idee von einem Ort, wo man seinen Träumen nachgehen könne und trotzdem ökonomisch überleben. In New York sei das tatsächlich vorbei. In Manhattan seien die Lebenshaltungskosten schlicht zu hoch geworden für junge Künstler.
It used to be true about New York, and it's not anymore. And I wanted that economic reality to be, you know, really represented in the movie, not just to sort of acknowledge it and then move on.
Der Film Frances Ha sollte auch diese Wirklichkeit mit einbeziehen. So gut wie jede Entscheidung, welche Frances im Film treffe, gehe auf einen ökonomischen Zwang zurück, sagt Noah Baumbach.
I think, you know, pretty much every decision Frances makes has some economic consideration in everything she does, because she is having trouble surviving in New York, and I think that's just the case of the city now, which is unfortunate.
Ob es denn heute andere Orte gäbe, welche als Magnete für aufstrebende Künstler funktionieren, frage ich. Orte, die günstiger seien als Manhattan.
Well, maybe Boston, as you suggest. Well, I think there's something must be happening. I mean, as you point out, I think when Manhattan changing has made Brooklyn now has become something different. You know, I mean, I think the artist will always find a place to go and a place to be.
Die Szene habe sich von Manhattan nach Brooklyn verlagert, sagt Noah Baumbach. Die Künstler würden sich wohl immer einen Ort suchen, wo sie leben und arbeiten können. Für ihn allerdings sei das besonders spannend, meint Baumbach, denn er sei in Brooklyn aufgewachsen und habe stets von Manhattan geträumt, wo er jetzt tatsächlich lebe.
It's particularly interesting for me, because I live in Manhattan, but I grew up in Brooklyn, and I grew up with the fantasy of if I one day could, I would live in Manhattan, because that seemed like what success would mean in some way.
Und jetzt ziehen alle zurück nach Brooklyn. Nur er bleibe seinem Traum treu, sagt Noah Baumbach.
And I do, but now everybody's moving back to Brooklyn, because nobody wants to live in Manhattan. It's all tourists and rich people. I don't know. I'm at a crossroads there too, but I'm still committed to that fantasy of living in Manhattan.
Hat Baumbach darum in Schwarz-Weiß gedreht wie einst Woody Allen aus purer Nostalgie? Nein, zumindest nicht nur. Technisch sei es heute nicht mehr möglich, tatsächlich schwarz-weiß auf Film zu drehen, sagt Noah Baumbach. Es gäbe die Labors nicht mehr, welche das Material verarbeiten könnten.
Particularly in the digital age, you know, because it's really close to impossible to shoot a black and white movie on film now, because none of the labs will process it.
Darum habe er über ein Jahr lang ausprobiert, wie man digital und trotzdem schwarz-weiß drehen könne.
So I did many tests over the course of really like a year to make sure that I could come up with something that both had the quality and I think emotion and texture of film, but knowing that it never would be film, so I knew we also had to kind of honor the digital technology at the same time. And I feel proud of what we created, because I feel like we kind of, it's almost a new look. It's not, it feels kind of like film, but it isn't exactly film, and I like that.
Schließlich, findet Baumbach, habe er eine digitale Technik gefunden, die sich fast wie Film anfühle. Einen zeitgenössischen Film in Schwarz-Weiß zu drehen, habe eine inhärente Spannung, sagt Baumbach. Einerseits sei das natürlich nostalgisch.
There's a kind of inherent contrast or tension even when you make a contemporary movie in black and white, because it's black and white, as you point out, by design evokes nostalgia. And it's also a way that none of us actually see the world, maybe dogs, but the rest of us don't see the world that way.
Aber es habe auch damit zu tun, dass niemand, außer allenfalls einem Hund, die Welt in Wirklichkeit in Schwarz-Weiß wahrnehme.
There's also, I think, because of that too, it feels kind of almost obviously cinematic. And I liked that for this movie, because I felt, on one hand, is a very contemporary story about a woman dealing with very specific personal issues, you know, in the city.
Schwarz-Weiß erzeuge ein Kinogefühl. Und die Idee sei gewesen, dieser zeitgenössischen jungen Frau und ihrer Suche wirklich ihr eigenes Kino zu geben.
And give the character a kind of, give her her own movie, her own cinema.
Dem diene auch die Musik, die fast vollständig aus Tracks von anderen Filmen bestehe.
The music is part of that too. The music is cinematic in that it's actually even in a lot of cases taken from other movies. I wanted it to feel romantic and joyful and beautiful, as I say. I felt like the character deserved that.
Im Film kommt Frances H. ursprünglich aus der kalifornischen Hauptstadt Sacramento nach New York. Das habe damit zu tun, dass die Darstellerin Greta Gerwig, Baumbachs Lebens- und Drehbuchpartnerin, ebenfalls aus Sacramento komme.
You know, I think because Greta is actually from Sacramento, and so I've kind of learned about Sacramento from her, and I think in many ways, the way she describes Sacramento reminds me of the way I felt growing up in Brooklyn, because, you know, Sacramento is very close, relatively close to Los Angeles and the movie business.
Sacramento sei relativ nahe bei der Filmwelt von Los Angeles, aber Greta habe sich stets als Außenseiterin gefühlt.
You know, she grew up there and she felt totally out of that loop. It feels, I think, very Midwestern even, the city, and even though it's also the capital of California.
So wie Noah Baumbach in Brooklyn mit seinem sehnsüchtigen Blick über die Upper New York Bay nach Manhattan.
And I felt that way in Brooklyn, which is only just a subway ride away from Manhattan. I felt totally outside that world. You know, it's like I could see it and I could taste it, I could visit it, but I didn't feel part of it, and I think we both bonded in that way.
Dieses Außenseitergefühl hätten ihn und Greta Gerwig wohl von Anfang an verbunden, meint Noah Baumbach. Die französischen Filmemacher François Truffaut und Jean-Luc Godard waren sich einig darüber, dass ein Regisseur in seine Hauptdarstellerin verliebt sein müsse. Gestritten haben sie sich angeblich darüber, ob man das dem Film anmerken müsse oder nicht. Darüber habe man wahrscheinlich gar keine Kontrolle, meint Noah Baumbach.
Well, I guess I feel like it's kind of probably out of your control whether it shows or not. I mean, maybe it was in their control. They were very, very good at what they did. There is something, if you're in love with your leading lady, that happens. I mean, something you can't quite define or understand. I think it's just the way you photograph her or the way, it just something happens. And I don't know, someone more poetic than I could probably explain that.
Auf jeden Fall passiere etwas, wenn man als Regisseur verliebt sei in seine Leading Lady. Und wahrscheinlich sei zumindest eine platonische Verliebtheit eine der Grundbedingungen, um eine Schauspielerin wirksam zu inszenieren. Aber es sei sicher ein Bonus, wenn man beides habe, die platonische Liebe und die tatsächliche Verliebtheit.
But I also think, you know, the fact is, when you're making a movie with an actor who is right for the part and who is right for, you know, you don't literally fall in love with them, but you're, when you're as a director, you have to, you know, sort of, you know, it, whatever that platonic version of falling in love with them is. So if you have both, that's a bonus, but I don't think you need to have both.
Greta Gerwig ist auf dem besten Weg zum Filmstar. In der Indie-Szene gilt sie schon lange als die Queen of Mumblecore, die Königin der Murmelfilme. Die heißen so, weil die Darsteller ihre undeutliche Alltagssprache benutzen, und zwar hin und wieder so, dass es fast unverständlich klingt, dafür aber viel authentischer. Und Greta Gerwig kennt die Geschichte von Frances Ha. New York sei auch ihre Traumstadt gewesen, die Stadt, die sie von außen erobern wollte.
I mean, for me, New York is my city, so I have a New York story to tell. I also have a very specific story to tell in that I didn't grow up there. It's like the character of Frances, like New York was the dream. But in that way, I have nothing to fall back on.
Aber das bedeutet auch, dass man sich da ohne Sicherheitsnetz durchschlagen müsse. Das sei einiges angsteinflößender, als wenn noch eine Familie da sei.
It's a good deal scarier than if you have a family there or something. You're less on your own. I think the going to the city to make your fortune or to make your art, I think that that's... You can tell that story in New York or L.A. or Chicago or San Francisco or Paris. Anyone who comes from somewhere else to try to work and to be acknowledged and to make it.
Aber im Prinzip könne man diese Geschichte ja in jeder größeren Stadt erzählen. Den Traum eines jungen Menschen, es da zu schaffen, genau da erfolgreich zu werden.
It just so happens that my emotional landscape is New York and my literal landscape is New York.
New York sei mittlerweile nicht nur ihre emotionale Landschaft, sondern wirklich auch ihr Zuhause, sagt Greta Gerwig. Und dies, obwohl New York tatsächlich längst zum Klischee geworden sei. Das Leben sei da heute viel härter als in den 80er Jahren.
Well, New York is a cliche in its own way. I think it's harder now because the city is so expensive that it's a lot of artists have been pushed out. So I think being an artist in New York is even more difficult than it was in the 80s or something.
Das Leben sei so teuer geworden, dass viele Künstler wegziehen mussten. Vor 30 Jahren sei das noch anders gewesen.
I think it was a bit easier. You could, I mean, I've talked to people who said, like, you know, you could be an artist in New York and have an apartment, and not a huge apartment, but you could go to the movies and eat out, and there were cheap places, and a lot of people who were at the same economic level as you. And now it's not, no, unless you're very wealthy or live way uptown or in Chinatown, almost nobody lives in Manhattan.
Heute müsse man schon sehr reich sein, um tatsächlich in Manhattan leben zu können. Greta Gerwig findet das traurig. Ihre eigene Mythologie sei noch immer bevölkert von all den Künstlern, welche in den 70er und 80er Jahren da lebten. Die Tanzgruppen und Musiker, Merce Cunningham, Jasper Jones.
It's sad. I mean, I have a mythology about New York as like, you know, in the 70s, all the dancers who were working and the experimental theater artists and musicians who were working in Soho, Merce Cunningham and the Wooster Group and Jasper Johns, and they all could rent these huge loft spaces and put on shows, and it was dangerous and nobody went down there, but there were all these artists there.
Heute seien die Künstler viel weiter verstreut.
That idea, I wish that still existed sometimes, and, you know, the expensiveness of the city at this point has made... artists more diffuse.
Aber ihr sei auch klar, dass sich das stets verändere, sagt Greta Gerwig. Jetzt würden eben alle nach Portland ziehen.
But, you know, I know that goes in ebbs and flows and it'll come back again and or everybody's gonna move to Portland.
Die Künstler gingen erst nach Jersey City und jetzt siedeln sie gar um nach Pittsburgh oder Philadelphia.
Well, you know, Jersey City, like the outer, like the people who take the PATH train in. I know a lot of artists who live in Jersey City. Honestly, I know people moving to places like Pittsburgh and Philadelphia and commuting in when they have to. I mean, it's just cheaper to live.
Und dann pendeln sie eben, wenn nötig. Das Leben sei dort einfach billiger. Sie sei 1983 zur Welt gekommen, sagt Greta Gerwig, zu einer Zeit, als vor allem die Familien aus den Städten in die Vororte umzogen.
I mean, I don't know, it's interesting because when I was growing up, I was born in 1983 and the big movement of people moving into the suburbs was huge in my childhood, like that, like the white flight of the 80s and 90s and abandoning cities to, you know, the problems of guns and drugs and violence and, you know, bad bureaucracy and bad public schools and building these mini mansions out in the middle of nowhere and having these great schools and big cars.
Wer es sich leisten konnte, vor allem die weiße Mittelklasse, überließ die Städte der Gewalt und den Ärmeren. Meine Eltern, sagt Greta Gerwig, blieben in Sacramento. Und jetzt gehe die Migration in die andere Richtung.
My parents didn't do that. Like, we stayed in the city. And, but now it's like reverse migration. Now everybody's coming back into the city.
Künstler wollen definitiv nicht in Suburbia leben, aber in kleinen Städten.
Artists certainly don't want to go to the suburbs. So I think it's more of a, migration to smaller cities like Austin or Portland or Minneapolis or Atlanta or like Seattle or Oakland instead of San Francisco. You know, still cool communities.
Coole Gemeinden, Oakland statt San Francisco, aber immer noch großstädtisch.
Still fairly metropolitan, but not like you're not competing with like billionaires who are buying the Plaza Hotel and converting it into, like, this is insane. You know, that's a completely insane proposition.
Einfach Orte, wo man nicht gegen Milliardäre antreten muss, welche das Plaza Hotel kaufen. Und New York ist definitiv vorbei? Nein, meint Greta Gerwig, noch gäbe es kleine Trutzburgen auch in Manhattan. Der Mythos sei ihnen immer noch stark.
You know, there's holdouts. I mean, I think people, because of what you're saying, like, the myth of New York is this place to go struggle. It's kind of glamorous, I guess.
Dass die Figur Frances es als Modern Dance Tänzerin nicht schafft in Manhattan, liegt das daran, dass sie nicht gut genug ist, frage ich. Als Laie kann ich ihre Kunst gar nicht beurteilen. Ist Frances Ha eine schlechte Tänzerin? Ist Greta Gerwig eine schlechte Tänzerin?
No, I love dancing. I'm a good dancer. I was trained as a dancer. She's a modern dancer, so it's not classical ballet or anything like that. But no, I'm not a bad dancer. I'm sorry if you thought I was. It's incorrect. That's me dancing very well.
Nein, sie seien beide gute Tänzerinnen, Greta Gerwig und ihre Figur Frances Ha. Sie habe einfach das Pech, dass sie den Sprung von der Schülerin zum Mitglied der Company nicht schaffe, wie so viele.
She's not a bad dancer. She's just not going to make it into the company. I mean, I know lots of great dancers who've worked as apprentices to companies and then after 5 years or 4 years, someone says, I had a friend who trained with Mark Morris and she was an apprentice in the company for 4 years. And at the end of 4 years, someone finally took her aside and said, you know, you're never going to be in the company, right?
Nach 4 oder 5 Jahren in Warteposition ist es tödlich, wenn man gesagt bekommt, für die Company selbst würde es nicht reichen.
And it's crushing because that was their window. That was the window that they could have been a dancer. And they trained in a specific style under a specific, and they can't go back and do another style now. They're Mark Morris dancers or like the people who do like Limon dancing or Martha Graham dancing or whatever, and they, or, you know, just apprentice under this certain choreographer, and it's a real heartbreaker when it doesn't work out. It's almost like being like a minor league baseball player and never getting called up to the majors.
Das war ihr einziges Fenster und nun sind sie 4 oder 5 Jahre älter und einen anderen Tanzstil zu erlernen, das liegt auch nicht mehr drin. Das sei wie bei einem B-Liga-Baseball-Player, der es nicht in die große Liga schafft.
It's like, well, what are you gonna do now?
Frances Ha sei keine schlechte Tänzerin, sagt ihre Darstellerin Greta Gerwig. Sie merke einfach zu lange nicht, dass ihre Lehrerin, die sie dazu anhält, sich eher als Choreografin zu betätigen, eigentlich recht hat.
I mean, I think that it's not that she doesn't deserve it, it's that I think the director of the dance company is always encouraging her to choreograph, and she says, no, 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 I don't do that. And I think that she sensed, and eventually Frances comes to it, like, that's actually what you should do.
Du bist eine gute Tänzerin, aber von denen gibt es viele. Und Choreografie, das kannst du auch noch machen, wenn du die 30 hinter dir hast.
Like, you're a good dancer, but I think you're actually better at this other thing, and that, like, there are lots of good dancers. Why don't you do this? And she doesn't, like, not give her a spot in the company to punish her, but I do think that there is something where the people who can choreograph or can make that leap into something else, really, you should do that, because the life of a dancer is so heartbreaking. And the life of a choreographer, also heartbreaking, but at least you can do it beyond the age of 30.
Greta Gerwig, die ungekrönte Queen of Mumblecore, ist dieses Jahr 30 geworden. Als ausgebildete Tänzerin war auch sie eine unter vielen. Aber als Schauspielerin ist sie mittlerweile einzigartig und über die Independent-Szene hinaus ein aufsteigender Stern. Aber das gelungene Filmprojekt Frances Ha, bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen Greta Gerwig und ihrem Partner Noah Baumbach, ein viertes ist in Vorbereitung, zeigt auch, dass die aktuelle Künstlergeneration aus der sogenannten amerikanischen Indie-Szene einen starken Drang danach hat, sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Dazu gehört die Fähigkeit, die eigenen Träume der Realität gerade so weit anzupassen, wie es nötig scheint. Frances Ha macht es vor. Am Ende des Films steht nicht nur David Bowies Song Modern Love von 1983, dem Geburtsjahr von Greta Gerwig, sondern auch eine Kameraeinstellung auf ein Klingelschild an einer Wohnung, auf dem zum ersten Mal bloß der Name von Frances steht. Frances Ha. Das war Reflexe. Die Gespräche mit Greta Gerwig und Noah Baumbach führte Michael Sennhauser. Der Film Frances Ha läuft ab morgen Donnerstag im Kino. Und jetzt? Ach ja, die Tonspur. Das war eine Szene aus Federico Fellinis Otto e Mezzo von 1963. Marcello Mastroianni ist Guido, der Regisseur, Fellinis filmisches alter Ego. Er sitzt im Traum im Dampfbad, als er zur Audienz beim Kardinal gerufen wird. Und auf dem Weg zu seiner Eminenz bekommt er von allen Seiten Ratschläge und Fürbitten angetragen. Gott oder zumindest die Kirche soll es richten.
Attention, please. Guido, sua Eminenza, ti aspetta. Ripetiamo. Guido, sua Eminenza, ti aspetta.
Ecco gli abiti, si vesta, faccia presto, dottore, mi raccomando, il cardinale la sta già aspettando, gli dica tutto, gli confidi tutto, non gli nasconda niente. E se crede, dottore, metta una parolina buona anche per me, dottore.
È un'occasione d'oro a lui, i calzoni, il cardinale, ma che fortuna, ti ha botta tutti i permessi, tutto, pure il divorzio mio al Messico, ma ci pensi? Me fai il divorzio al Messico qui, mi raccomando, a te non te può dire, no?
Ma soprattutto mostrati devoto, buttati in ginocchio, bacia l'anello, piangi, di che sei pentito, avere la loro benevolenza significa ottenere tutto quello che ti serve nella vita, dammi retta,
Guido. Guido, mi raccomando, siamo nelle tue mani, mi raccomando.
Und mit dieser Szene aus Fellinis Otto e Mezzo verabschiede ich mich heute von Ihnen. Viel Vergnügen im Kino. Mehr zu den aktuellen Filmen finden Sie übrigens in sennhausesfilmblog.ch. Auf Wiederhören.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.